Und damit sind wir fünftens und letztens in unserem Jahrhundert angekommen, das 20. Jahrhundert. Und hier muss ich jetzt zunächst einen Exkurs machen, der vielleicht nicht ganz leicht ist, aber wir müssen das machen, um die Lehren von Barth und Bultmann zu verstehen. Es gab einen dänischen Christen und Theologen, Philosophen namens Søren Kierkegaard. 1813 bis 1855, er wurde nicht alt, hat aber in seinem relativ kurzen Leben viel entdeckt, viel erkannt, viel geschrieben. Und dieser dänische Theologe und Philosoph ist sowohl Wegbereiter der dialektischen Theologie, ich erkläre gleich, was das ist, wie auch des Existenzialismus, der existenzialistischen Theologie geworden. Er lehrte zunächst einmal drei Stadien des Menschenlebens. Er sagte, ein Mensch, der macht so Stadien durch, nicht nur vom Säugling über Kleinkind und so weiter, im biologischen, sondern auch in seiner Geistesentwicklung, da ist oft zuerst das ästhetische Stadium des Genussmenschen, der ausschließlich für die sichtbaren, zeitlichen, schönen Dinge lebt, für die vordergründigen, vergänglichen, diesseitigen Dinge. Genussmensch. Dann das ethische Stadium, wenn der Mensch zum Absoluten in die Wahl zwischen Gut und Böse tritt, wenn er also erkennt, Moment mal, in dieser Welt ist nicht alles neutral, ich muss mich entscheiden, will ich dem Guten oder will ich dem Bösen folgen. Das nennt er das ethische Stadium, wenn sein Gewissen erwacht. Und dann spricht er noch vom religiösen Stadium, wenn der Mensch Reue über seine Sündhaftigkeit zeigt und angesichts der Forderung Gottes, den im Glauben gegenwärtigen Christus erfasst, dann vollzieht sich nach Kierkegaard die Synthese, sodass er in der Existenz lebt. Das sind jetzt schwere philosophische Gedanken, aber ich will versuchen, das kurz zu erklären. In Deutschland gab es einen Philosophen namens Hegel. Der hat unser Denken heute, unser modernes Denken, mehr geprägt, als wir alle ahnen. Hegel. Dieser Mann hat eine Lehre gehabt, die ist Grundlage für das ganze Denken unserer Neuzeit. These und Antithese ergibt eine Synthese. Und diese Synthese ist wieder eine These, da wird wieder eine Antithese zu aufgestellt und es gibt wieder eine Synthese. Die wird zur These, eine Antithese kommt dazu und es wird wieder eine Synthese geben. Und dieses System, diese Gedanken Hegels wurden zur Grundlage für den Relativismus. Seitdem gibt es keine absolute Wahrheit mehr in dieser Welt, sondern alles ist relativ. Ja gut, wenn wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort, das ist unsere These, aber dagegen wird gesetzt, nein, das stimmt nicht, das ist Menschenwort, dann kommt eine Synthese raus, ja, manches ist in der Bibel ist Gottes Wort und manches ist Menschenwort, zum Beispiel. Ja? So, seitdem gibt es nichts Absolutes mehr in der Welt. Wie Archimedes mal gesagt hat, gebt mir einen festen Punkt, dann hebe ich die Welt aus den Angeln. Der moderne Mensch sagt, es gibt diesen festen Punkt nicht. Es ist alles relativ, seitdem ist alles im Fluss. Und so hat auch Kierkegaard das verstanden. Er sagt, wenn der Mensch in dieses religiöse Stadium kommt, wenn er Reue zeigt, da ist auf der einen Seite sein Diesseitsleben gewesen, das er genossen hat, aber auf der anderen Seite sieht er, da sind Gottes moralische Grundsätze, seine Maßstäbe, und dann, wenn er das erkennt und daraus Konsequenzen zieht, dann gibt es eine Synthese, sein neues religiöses Leben ist die Synthese daraus, und jetzt lebt er in der Existenz. Damit meint er, jetzt lebt er in der Synthese von Zeitlichem und Ewigen. Er lebt noch in dieser Welt, hier, der Tische und Bänke, aber zugleich ist er Christ und glaubt und ist schon ein Bürger des Himmels und lebt in der Synthese und damit in der Existenz. Das ist ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt. Das komplizierte Gedankengebäude von Kierkegaard. Das ist sehr kompliziert. Ja? Das ist Dialektik. Dialektik heißt, dass eine Wahrheit durch zwei scheinbare Gegensätze ausgedrückt wird. Ja? Dass eine Wahrheit aus zwei scheinbaren Gegensätzen besteht. Einige von euch kennen vielleicht das Stück von Bertolt Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder. Ja, die Mutter Courage war eine Händlerin, eine Marketenderin im 30-jährigen Krieg. Sie hasst den Krieg, weil er ihre Söhne genommen hat, aber sie liebt den Krieg, weil die Soldaten ihre Ware kaufen. Ja, und das ist Dialektik. Ihr Verhältnis zum Krieg war dialektisch. Sie hasst ihn und sie liebt ihn zugleich. Das war ihr Verhältnis zum Krieg. Das ist Dialektik. Und so auch hier im religiösen Bereich jetzt, da ist eine Seite und eine andere Seite und das gibt zusammen eine Synthese und in der lebt man dann. Karl Barth, 1886 bis 1968, sein Leben. Als Schweizer in Basel geboren und in Bern aufgewachsen, Theologiestudium in Bern, Berlin, Tübingen und Marburg, hochbegabter Mann, 1911 wird er Pfarrer in Savenwil im Kanton Aargau und 1919, 8 Jahre später, schreibt er dort seinen Römerbrief-Kommentar, der ihn weltberühmt gemacht hat. Ab 1921 wird er Professor in Göttingen, Münster und Bonn. 1933 wurde Barth der geistige Führer im Kirchenkampf des Dritten Reiches, hat er Gewaltiges geleistet, hat er sich gegen den Nationalsozialismus gestellt. Die Barmer Erklärung entstand hier 1934, die sich gegen das deutsche Christentum wandte, der Nazis. Das stammt maßgeblich aus seiner Feder, die Barmer Erklärung ist von ihm geprägt. Da hat er ganz Großes geleistet. Und von 35 bis 68 ist er Professor in Basel. Er musste dann auswandern, wurde von den Nazis vertrieben und war Professor in Basel. Sein Hauptwerk ist die sogenannte kirchliche Dogmatik. Das ist die umfangreichste Dogmatik der Kirchengeschichte. Ich übertreibe jetzt, so ein Ding, 10.000 Seiten, hochgestochene Theologie, 10.000 Seiten, schafft kaum ein Theologe, das Ding ganz zu lesen. Kaum einer, der das ganz durchlesen kann. Aber es ist ein Standardwerk in der Theologie heute weltweit, die kirchliche Dogmatik von Karl Barth. Kommen wir zu seiner Theologie. Barths Theologie ist von 3 Grundprinzipien geprägt, die den Charakter von Axiomen annehmen. Axiomen in der Physik, ja, also Grundwahrheiten, die unumstößlich sind. Erstens, der Mensch kann von sich aus nichts über Gott wissen. Das stimmt. Alle wirkliche Theologie muss daher Offenbarungstheologie sein. Das ist hundertprozentig richtig. Ja, wir wüssten nichts von Gott. Wir hätten nur die Schöpfung, ja, die Naturerkenntnis. Aber über das Wesen Gottes wüssten wir nichts, wenn wir keine Bibel hätten. Ist in Ordnung. Zweitens, Religion. Damit meint er jetzt alle Religionen in dieser Welt. Religion geht nicht auf Offenbarung zurück, sondern ist wesenhaft Unglaube. Er sagt, die hinduistischen Veden sind nicht von Gott inspiriert, enthalten keine Wahrheit. Es ist mutig, dass er das so sagte damals. Ja. Die Bhagavad Gita des Buddhismus ist nicht inspiriert. Der Koran ist nicht inspiriert. Es gibt heute viele, die sagen, ja, alles enthält ein bisschen Wahrheit und wir müssen das so zusammennehmen und enthalten dann die ganze Wahrheit. Nein, das sagt Barth nicht. Er sagt, Religion geht nicht auf Offenbarung zurück, sondern ist wesenhaft Unglaube. Es war mutig damals. Dann drittens, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes an die Menschen und die Bibel ist das Zeugnis dieser Offenbarung. Das lassen wir zunächst auch mal so stehen, aber wer genau hinhört, da ist schon eine Weichenstellung drin hier in diesem Satz, die wir dann gleich weiter verfolgen werden. Jesus Christus ist das eine Wort Gottes an die Menschen und die Bibel ist das Zeugnis dieser Offenbarung. Im Römerbrief-Kommentar von 1919 entfaltet Barth folgende Sicht. Er sagt, die Welt steht samt aller Anstrengungen des Menschen unter Gottes Gericht. Das stimmt. Das Kreuz Jesu ist das Zeichen dieses Gerichtes. Stimmt auch. Das Kreuz hat eine negative Seite, ja, das im Kreuz sagt Gott Nein zu der Sünde der Menschen. Das stimmt. Das Zeichen des Gerichts. Und jeder Glaube, der in irgendeiner Weise Gestalt gewinnt, wird bei Barth jetzt sofort zur Religion und damit zur Eigenmächtigkeit und Sünde. Merken wir, was hier passiert. Barth betont jetzt einseitig Gottes Erlösungswerk, die Rettungstat am Kreuz und sagt, das ist geschehen vor 2000 Jahren, da wurde Gott Mensch und war in Christus und hat am Kreuz die Erlösung vollbracht. Und der Mensch kann jetzt überhaupt nichts tun, gar nichts, auch nicht mehr glauben als eine Antwort von ihm. Er geht sogar so weit, dass er sagt, Glaube ist ein Hohlraum, in den sich Gottes Treue ergießt. Glaube ist ein Hohlraum. Glaube ist überhaupt nichts. Das ist nur ein Hohlraum, in den sich Gottes Treue ergießt. So kann er es wörtlich ausdrücken. Er geht jetzt so stark im Pendelschlag auf die andere Seite, in der Ablehnung, hat er gehabt, ja, weil die so frömmlerisch waren und so viel ihre eigene Frömmigkeit betont haben und so weiter. Und da geht jetzt Barth ganz auf die andere Seite und lehnt das alles ab, dass der Mensch da gar keine frommen Gefühle haben sollte und keine eigenen Glaubensäußerungen, sondern nur das ist entscheidend, was Gott getan hat dort am Kreuz. Und diese Lehre nennt man Objektivismus. Barth lehnt alles Subjektive des Menschen ab, dass der Mensch das jetzt persönlich ergreifen muss, ja, dass er sich dieses vollbrachte Heil jetzt aneignen muss im Glauben, dass er umkehren muss und glauben, sich das persönlich in sein Leben schenken lassen, lehnt Barth ab. Und darum nennt man seine Lehre Objektivismus. Eine einseitige Betonung dessen, was Gott getan hat, in Ablehnung dessen, was jetzt der Mensch als Antwort tun muss. Die Bibel sagt aber, Gott hat jedermann den Glauben angeboten, nicht aufgedrängt, sondern jetzt wartet Gott auf eine Reaktion, auf eine Antwort. Und darum stehen im Neuen Testament viele Imperative. Glaubt, kehrt um, ringet, suchet, dringet ein, jaget nach und all diese Dinge. Da werden wir herausgefordert. Wir müssen antworten auf das, was Gott getan hat. Aber das lehnt Barth ganz ab. Und dann kommt noch etwas dazu, beim Durchdenken der alten Prädestinationslehre von Calvin, das ist die Vorherbestimmungslehre, vollzieht Barth eine radikale Wende. Calvin hatte das sehr düster eigentlich gelehrt und von einer doppelten Prädestination gesprochen, das heißt, dass Gott schon von Ewigkeit her über jeden Menschen bestimmt habe, wo er einmal sein wird, die einen werden immer in der Hölle sein und die anderen immer im Himmel. Lehrte Calvin in letzter Konsequenz. Das lehrt aber nicht die Bibel. So hat Gott nicht. Und aus etwas bedrohlich Düsterem wurde die Grundlage einer allgemeinen Heilsgewissheit bei Barth. Weil Barth sagte, Gott erwählte Christus, den einen Christus, seinen Sohn, und wendet sich in Christus der Menschheit zu. Christus ist der eine Verfluchte, der am Kreuz für alle den Fluch auf sich nahm. Und jetzt ist er auch der eine Erwählte. Und Barth sagt, in Christus erwählt jetzt Gott die ganze Menschheit und macht sie praktisch und schenkt ihr das Heil und rettet sie. Barth sagt, außerhalb von Christus gibt es kein Heil und innerhalb von Christus gibt es kein Unheil. Das stimmt auch. Aber er zieht das so absolut weiter, dass er sagt, in Christus ist das große Ja Gottes zum Ausdruck gekommen, dass Gott über seine Schöpfung und seine Menschen spricht, und Barth weitet dieses Ja so allseitig aus, dass es außerdem nichts mehr gibt, nur noch das große Ja. 1919 im Römerbriefkommentar betont er ganz stark das Nein Gottes und das Gericht über die Sünde. Und hier jetzt, das ist später entstanden, er hat ja ein langes Leben gehabt und hat sich weiterentwickelt in seiner Theologie. Hier geht er jetzt ganz in die andere Richtung und bringt das große Ja Gottes, was aber keinen Platz mehr lässt für irgendein Nein des Menschen. Und jetzt kommt die verhängnisvolle Auswirkung. Hier sind wir praktisch, das Heil in Christus ist erschienen und niemand kann, sei es durch Glauben oder durch Unglauben, etwas dazu oder davon tun. Hier steht er faktisch auf dem Boden der Allversöhnung. Er sagt, am Kreuz von Golgatha ist die ganze Welt bekehrt. ist die ganze Welt errettet durch das Kreuz. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Punkt. Da macht Barth einen Punkt und geht nicht weiter. Und wie schreibt Paulus weiter? So bitten wir nun an Christi statt. Lasset euch versöhnen mit Gott. Das fällt weg. Das fällt unter den Tisch. Er bleibt da stehen. Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Punkt. Jetzt sind alle Menschen versöhnt seit Golgatha. Bei Barth gibt es deshalb keine Umkehr oder Bekehrung im Sinne des Neuen Testaments. Bekehrung ist für ihn Teilhabe an der in Christus schon vollzogenen Bekehrung. Wörtlich kann Barth sagen, wer dürfte dem, was seine oder eines anderen Menschen Bekehrung betrifft, im Ernst um einen anderen Termin wissen wollen, als um den Tag von Golgatha, an dem er die Wende und die Veränderung der menschlichen Situation an unserer Stelle für uns alle vollzogen hat. Merkt ihr, was er tut? Das ist Objektivismus. Er sagt, am Kreuz haben sich alle Menschen bekehrt. Da ist unsere Bekehrung passiert. Und das stimmt nicht. Da ist unsere Erlösung geschehen. Aber die Bekehrung, die muss jetzt hier in unserem Leben passieren. Es soll gefragt worden sein, Herr Barth, wann haben Sie sich bekehrt? Da hat er gesagt, vor 1948 Jahren am Kreuz von Golgatha. Da hat er sich nicht bekehrt. Da hat Christus ihn und uns alle erlöst. Aber das muss in diesem Leben angenommen werden und das lehnt Barth ab. Das ist wichtig, dass wir das wissen und erkennen. Er sagt, am Kreuz von Golgatha hat sich die ganze Welt bekehrt. Dort hat sich Gottes Zorn ein für allemal entladen. Am Kreuz sind Gericht und Hölle für immer erledigt. Die Hölle ist leer seit Golgatha nach Barth. Und interessant ist, ich habe die kirchliche Dogmatik, die 10.000 Seiten, noch nicht ganz gelesen. Aber jemand anders hat das getan. Und heute kann man das auch mit Computer leicht feststellen. Ein Bibelvers des Neuen Testaments wird in dieser KD nicht zitiert. Auf 10.000 Seiten. Kommt nicht vor. Ein zentraler Vers des Neuen Testaments. Wisst ihr welcher? 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Das Wort zitiert er auf 10.000 Seiten nie. Ein zentrales Wort des Neuen Testaments. Ihr könnt es mir glauben, er zitiert es nicht. Und sein Schüler Emil Brunner hat selber über ihn gesagt, der Schweizer Emil Brunner, bei Karl Barth schwimmen alle Menschen im seichten Wasser, niemand mehr kann ertrinken. Kann niemand mehr ertrinken, sagt Golgatha. Es sind schon alles Christen, nur der Unterschied ist, manche wissen's und die meisten wissen's noch nicht. Wir wären jetzt welche, die es wissen, dass wir Christen sind, und die anderen sind auch Christen, aber sie wissen es nicht. Und Mission ist deswegen bei Barth nicht mehr Ruf zur Umkehr, sondern Information. Du bist Christ, seit Golgatha, weißt du das nicht? Versteht ihr jetzt die Predigten der Barth-Schüler? Und Enkel, die heute auf den Kanzeln stehen, die Pfarrer, die wir heute haben. In Deutschland gibt es 30.000 Pfarrer und Pfarrerinnen etwa. Ich möchte behaupten, dass davon 25.000 Barthianer sind. Also die Theologie von Karl Barth übernommen haben, zu ihrer eigenen gemacht haben. In der ganzen Welt, wo heute Theologie studiert wird, muss man sich irgendwann mit Karl Barth auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, an bibeltreuen Seminaren. Nicht. Zum Glück nicht, ja, aber sonst an den Universitäten, überall muss man ein Semester mindestens mit Karl Barth sich auseinandersetzen. Und das ist das Verhängnisvolle. Aus unserem Land ging die Reformationsbotschaft in die ganze Welt. Aber aus unserem Land ist in diesem Jahrhundert auch die Theologie von Barth und von Bultmann in die ganze Welt gegangen, leider. Das ist die tiefe Tragik. Und das Kennzeichen der Barth'schen Theologie ist kein Zorn Gottes mehr. Achtet doch mal, wenn ihr noch Gelegenheit habt, auf Predigten zu hören, ja, von evangelischen Pfarrern oder bei Beerdigungen könnt ihr es vielleicht noch eher feststellen. Barth-Pfarrer, evangelische Barthianer erkennt man sofort daran, die werden predigen, natürlich predigen die aus der Bibel, natürlich predigen die von Jesus und von Gott und allem, aber ihr werdet kein Wort hören von Gottes Zorn, von Gottes Gericht. Vom Verlorengehen, von Hölle, vielleicht auch nicht mehr viel von Sünde. Das ist das Ergebnis der Barth'schen Theologie. Ganz erschütternd. Keine Hölle mehr. Auch keine Evangelisation und keine Mission mehr. wo Bhajana im Pfarramt sind, da gibt es in der Kirchengemeinde keine Evangelisation. Ich muss ja auch leider von meinem eigenen Schwager sagen, er ist schon 30 Jahre Pfarrer oder noch länger. Er hat noch nie eine Evangelisation gehabt. Das braucht er nicht. Er hat bei Karl Barth noch studiert in Göttingen. Er hat ihn live gehört und er ist ganz überzeugt von der Barthschen Theologie. Er sagt, das sind alles Christen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das sind doch nicht alles Christen. Dann sagt er, ja, vielleicht sind es Christen ohne Christus, aber es sind Christen. Christen ohne Christus. Ja, das ist Karl Barth. Das wollte Karl Barth vielleicht nicht. Aber ihr wisst, wie das oft ist, dass die Schüler oder Enkel etwas noch viel schärfer rausbringen, was beim Lehrer nur in Ansätzen vorhanden war. Und so ist es auch bei Barth und bei Bultmann. Barth-Schüler Emil Brunner in der Schweiz, der eine hervorragende Ethik geschrieben hat, aber auch ein Barth-Schüler ist in seiner Theologie, und Rudolf Bultmann ist auch geprägt in seiner Jugend von Karl Barth. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Rudolf Bultmann noch kurz. Rudolf Bultmann, der andere große Theologe im deutschsprachigen Raum, Barth war Schweizer, Bultmann war Deutscher, er lebte bis 1976, ein ganz eigenartiger Mann, hat zu Hause auf dem Harmonium Reichslieder gespielt. Kennt ihr Reichslieder? Diese alten Heilslieder, ja? Welch Glück ist erlöst zu sein und solche Dinge hat er auf dem Harmonium gespielt. Aber seinen Studenten hat er Dinge gelehrt, das ist etwas. Der Dekan Haus in Karlsruhe, ein Mann, ein wirklich gläubiger Mann in der Kirche, ein Dekan, der war ein Bultmann-Kenner. Und er pflegte zu sagen, wenn ich Bultmann lese, dann springen mir die Dämonen entgegen. Das ist jetzt nicht mehr so irgendwie ein seichter Irrtum. Das ist schon handfeste Theologie, wenn das Neue Testament auch spricht von Lehren der Dämonen in der letzten Zeit. Also was Bultmann alles losgelassen hat, das möchte ich in diesem Bereich rücken. Er ist der Begründer der formengeschichtlichen Schule. Sie geht davon aus, dass die Christenheit nicht zwischen den wirklichen Jesusworten und dem, was ihm in den Mund gelegt wurde, unterschieden habe. Das wird Gemeindetheologie genannt, ja. Da wird einfach rausgefiltert, das, was Jesus wirklich gesagt hat oder gesagt haben könnte und das, was ihm nachträglich in den Mund gelegt worden ist, das nennt man dann Gemeindetheologie. Das haben dann die Generation bis zur schriftlichen Abfassung haben das dann hinzugedichtet und somit ist es Gemeindetheologie. Bultmann ist bekannt geworden durch seine Entmythologisierungslehre. Er knüpft also an diesen David Friedrich Strauss an, den wir vorhin schon mal kennengelernt hatten. Entmythologisierung, also Herausfilterung von allen Wundern und übernatürlichen Dingen in der Bibel, die man mit dem Verstand nicht erklären kann und mit physikalischen Gesetzen. Sein Kernsatz heißt in seinem Standardwerk Neues Testament und Mythos auf Seite 18, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Hilfe in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Das ist der Kernsatz von Rudolf Bultmann. Das ist seine Haltung. Ja. Das passt nicht zusammen. Im 20. Jahrhundert leben, Atomkraft und so, und gleichzeitig an die Sagen- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Das ist erschütternd. Und das hat er gelehrt seinen Studenten. Viele Semester haben das aufgenommen und auch die Bultmann-Schüler sind heute im Pfarramt. Bultmann filterte also in der Folge alles aus der Bibel raus, was nicht mit dem menschlichen Verstand zu erklären war, und deutete es um. Das bekannteste Beispiel, Speisung der 5000, ja. Wie deutet er das? Er sagt nicht, dass Jesus wirklich aus ein paar Broten und Fischen so eine Menge Speise gemacht hat, sondern Jesus hat, als guter Psychologe, hat er ihren Geiz überwunden. Die hatten alle ihr Feschbar dabei und wollten das aber nicht rausrücken und nicht teilen mit den anderen. Und da hat er sie psychologisch so weit gebracht, dass sie dann doch ihr Feschbar aus der Tasche geholt haben und haben das mit den anderen geteilt und so wurden alle satt. So erklärt er die Speisung der 5000. Und die Auferstehung Jesu, das ist noch sehr wichtig. Bultmann sagt, Jesus ist auferstanden. Selbstverständlich. Er ist auferstanden im Glauben seiner Jünger. Im Glauben seiner Jünger. Die konnten nicht damit fertig werden, dass er nun gescheitert war am Kreuz und haben dann einfach gesagt, komm, die Geschichte war so schön, das muss eine unendliche Geschichte werden, ja, die kann hier noch nicht zu Ende sein. Wir sagen einfach weiter, er lebt unter uns und wir halten weiter daran fest. Und so sei er im Glauben seiner Jünger auferstanden. Er sei ins Kerygma auferstanden, sagt Bultmann. Das heißt, da wo er gepredigt wird, da wo er bezeugt wird, da lebt er weiter, genauso wie Goethe in seinen Werken weiterlebt, wo er gelesen wird. Und das ist natürlich falsch. Das Neue Testament zeigt uns ganz deutlich, dass er nicht im Glauben seiner Jünger, sondern gegen den Glauben seiner Jünger auferstanden ist. Die konnten es ja nicht fassen. Das zeigen ja alle Evangelisten, die konnten es ja überhaupt nicht fassen. Da musste sie ja noch lange danach schelten wegen ihrem Unglauben. Gegen den Glauben, nicht im Glauben der Jünger ist er auferstanden. Bultmann-Schüler waren dann danach auch noch Käsemann, der lehrte, ja, es gibt Bultmann, Käsemann und Drewermann, ja, die drei kann man in einem Atemzug nennen. Im Neuen Testament sind Glaube und Aberglaube zugleich enthalten, sagt Käsemann. Oder Dorothee Sölle, die auch geprägt wurde durch diese ganze Entwicklung und die dann so weit ging, auch noch in Anlehnung an Bischof Robinson in England und zur sogenannten Gott-ist-tot-Theologie kam. Dorothee Sölle, eine evangelische Theologieprofessorin, die in Hamburg lehrt, von evangelischer Kirchensteuer bezahlt wird und lehrt dort offiziell, Gott ist tot. Es gibt keinen persönlichen Gott. Gott ist eine Chiffre für Mitmenschlichkeit. Ich habe eine Predigt von ihr zu Hause. Das ist haarsträubend, was diese Frau verkündigt. Mein Freund Dankmar Fischer von Hamburg, von der Heilsarmee, der ging mal in einen ihrer Vorträge in Heilsarmee-Uniform. Und da war sie sichtbar irritiert, als er da saß. Und die ist ganz schön frech, ja. Die sagt von dem Katheder runter, was will denn dieses Heilskamel hier? Da steht Dankmar Fischer auf und sagt, ich bin froh, dass ich nicht bekennen muss, niedergefahren zur Sölle. Schlagfertig, wie nur Dankmar Fischer sein kann. Ja. Ja, das ist auflockernd, aber das ist traurig, ja, dass solch eine Theologie heute gelehrt werden kann, ohne dass da ein Lehrzuchtverfahren kommt. Ja, in der katholischen Kirche ist es undenkbar. Drewermann, Lehrerlaubnis entzogen, Küng entzogen. Ja, da ist die katholische Kirche natürlich viel konsequenter, obwohl das Ganze auch nichts hilft. Danach werden sie noch populärer als vorher. Wir haben noch mehr Zulauf, nützt ja auch nichts. Kommen wir zur Schlussfolgerung. Der Bultmann-Schüler Heinz Zahnt schließt sein Buch Die Sache mit Gott mit dem Satz, Gott muss uns auch unsere Theologie vergeben, vielleicht nicht so sehr wie unsere Theologie. Das war eine wahre Erkenntnis, die er da zum Ausdruck gebracht hat. Aber wir wollen auch heute nicht richten, in dem Sinn, dass wir jetzt Steine werfen auf diese Männer, die wir genannt haben, oder Frauen. Sie stehen und fallen Gott. Ja, er wird sie beurteilen und er wird sie richten und vor ihm werden sie sich verantworten müssen, aber wir auch mit unserem Leben. Es ist nicht unsere Aufgabe, das war nicht mein Anliegen, dass wir uns jetzt überheben über diese Menschen. Wer weiß, aus welchen Gründen sie auf diese Wege kamen, das wissen wir alles nicht. Wir müssen nur aufklären, was sie lehren, wie gefährlich ihre Lehren sind. Karl Barth, dessen Gebete kann man immer wieder im Losungsbuch lesen, ja, im Herrn-Luther-Losungsbuch. Aber viele Christengläubige wissen nicht, was hinter seiner Theologie steht. Dass Barth vielleicht gefährlicher ist als Bultmann und verhängnisvoller. Das wissen viele gar nicht. Und wer sich da noch weiter informieren will, sollte unbedingt dieses Buch lesen, Die große Enttäuschung von Heinrich Jochums. Das geht nur über die Theologie von Karl Barth. Jochums kannte Barth wie kaum ein anderer. Er hat die kirchliche Dogmatik durchgelesen, ja. Und er kannte Karl Barth persönlich. Karl Barth ging in seinem Elternhaus ein und aus. Das ist ein ganz, ganz informatives Büchlein. Wir haben heute Nachmittag manches Positive, aber auch viel Negatives gehört und gelesen. Wir grenzen uns von einem großen Teil der evangelischen Theologie von Luther bis zur Gegenwart laut und vernehmlich ab. Also ich tue es auf jeden Fall. Ich bin dankbar, wir müssen das differenzieren. Ja, ich bin dankbar für vieles. Ich weiß, ohne Martin Luther würden wir jetzt hier nicht sitzen, menschlich gesprochen. Vielleicht hätte Gott einen anderen gebraucht, aber ohne ihn würden wir hier nicht sitzen, keiner von uns. Das müssen wir einfach so differenziert sehen, mit einem lachenden und dankbaren Auge, aber wir sehen auch, wo da Falsches hineingekommen ist und wo das heute angelangt ist. Aber stärker als unser Nein zu Strauß, Ritschel und Barth ist unser Ja zu Jesus Christus und das Ja zur Botschaft der Heiligen Schrift, zur ganzen Botschaft der Heiligen Schrift. Alles wird vergehen, auch die Werke der sogenannten großen Theologen, auch unsere Werke, aber die Bibel vergeht nicht. Und meine persönliche Konsequenz, als ich das für mich alles erkannte, war die, die im Hebräerbrief steht: uns nun zu ihm hinausgehen, aus dem Agar, und seine Schmach tragen. Für mich bedeutet das, auch dieses Lager, dieses religiöse Lager der evangelischen Kirche zu verlassen, obwohl ich diese Kirche eine Zeit lang wirklich geliebt habe und auch versucht habe, innerhalb dieser Kirche etwas zu bewegen und zu evangelisieren und so weiter. Aber ich musste dann eines Tages die Konsequenz ziehen, raus aus dem Lager. Denn die Bibel lehrt uns auch Namenschristen von falschen religiösen Systemen, 2. Korinther 6, 14 folgende, und auch hier den Christ damals im Hebräerbereich, dass sie aus dem Judentum hinausgehen sollten, war auch ein religiöses Lager. Und vielleicht sollte der eine oder andere auch darüber nachdenken, ob er sich noch identifizieren kann mit dieser Kirche, die heute einfach diesen Pluralismus, dieses Spektrum vertritt, wie wir es jetzt eigentlich in der letzten Stunde beschrieben haben. Da muss aber jeder persönlich seinen Weg finden, seine Konsequenzen ziehen. Aber vielleicht hilft dem einen oder anderen das. Ich sage noch einmal zum Schluss, wir wollen nicht richten, wir wollen uns beugen darunter, dass diese Kirche diesen Weg eingeschlagen hat und da heute angekommen ist. Und wir wollen aber verstehen, was da heute gepredigt und gelehrt wird, damit wir auch manchen Menschen vielleicht noch den Weg dort raus zeigen können.